Das ist ein Radio 1 Podcast. Mehr Informationen auf radio1.ch. Doppelpunkt. Präsentiert von der Hausegarage in Auwedischwil. Ihre Toyota-Partner am Zürichsee mit einer grossen Auswahl an Lagerfahrzeugen, wie zum Beispiel der neue Toyota RAV4 Plug-in Hybrid. Hausegarage.ch.
Das ist der Doppelpunkt aus aktuellem Anlass mit dem Kurt Pelda, Kriegsreporter. Lange ist im Nahen Osten, jetzt mehrfach und längere Zeit in der Ukraine, wo gerade in den letzten Wochen sehr viel Spannendes, Neues passiert ist. Mit ihm unterhalten sich im Verlauf dieser Stunde Roger Schawinski.
Come gather round people wherever you roam and admit that the waters around you have grown. Accept it that soon you'll be drenched to the bone. If your time to you is worth saving, then you better start swimming or you'll sink like a stone. For the times they are a-changing. Come writers and critics who prophesize with your pen, and keep your eyes wide, the chance won't come again. And don't speak too soon, for the wheel's still in spin, and there's no telling who that it's naming. Was the loser now will be later to win, for the times they are a-changing. Senators, congressmen, please heed the call. Don't stand in the doorway, don't lock up the hall. For he that gets hurt will be he who has stalled. The battle outside raging will soon shake your windows and rattle your walls. For the times they are a-changing.
The times, they are a changing, Bob Dylan. Und die Frage ist natürlich, tun sich Zeiten oder haben sich Zeiten auch in der Ukraine massiv geändert in den letzten Wochen und Monaten? Kurt Pelda ist da, ist längere Zeit jetzt gerade da. Würdest du sagen, the times are a changing in der Ukraine?
Eindeutig. Also in diesen 5 Wochen hat sich das Blatt auf eine Art geändert. Es sind jetzt eigentlich die Ukrainer, die die Initiative haben. Die Russen reagieren auf die Bedrohung jetzt im Süden. Also man hat immer davon geredet, dass die Ukrainer eine grosse Gegenoffensive vorbereiten. Vielleicht ist das auch alles nur eine Finte, um die Russen dazu zu bringen, ihre Kräfte zu verzetteln. Aber es ist jetzt wirklich so, ich bin im Süden gewesen, ich bin im Donbass gewesen, ich bin in Kharkiv gewesen. Und es ist offensichtlich, dass im Donbass grosse russische Truppenverbände abgezogen worden sind und in den Süden verlegt worden sind, um entweder selber eine Offensive vorzubereiten oder halt eben die ukrainische, die kommende Offensive abzuwehren. Und das zeigt, es sind nicht mehr die Russen, die entscheiden, wenn und wo gekämpft wird, sondern zunehmend Ukraine.
Also, reden wir über die einzelnen Bereiche noch im Detail ein bisschen später. Aber wie hast du denn die Stimmung erlebt an diesen verschiedenen Orten in der Ukraine?
Ja, es gibt die Gebiete, die weiter weg sind vom Krieg. Ich meine, weiter weg von der Front, also nicht unter...
Aber geschossen wird ja oder bombardiert werden ja auch zum Teil zivile Bereiche im Westen, oder? Also man ist nirgends absolut sicher in der Ukraine.
Nein, aber das Risiko von einer russischen Rakete im Westen getroffen zu werden, in Kiew oder in Odessa, ist wahrscheinlich kleiner, wie bei einem Verkehrsunfall ums Leben zu kommen. Sowieso, so wie die Ukrainer Autofahren. Also, natürlich gibt es die Risiken, aber in denen Städten, wenn eigentlich die wenigsten Leute sich mit dem auseinandersetzen. Es ist Sommer, es ist lang hell, die Leute sind draussen, es gibt ausgesprochene Partystädte, also Kiew, Odessa natürlich, aber auch Dnipro im Zentrum vom Land, eine sehr reiche Stadt. Und dort zeigt man seinen Reichtum, man geht aus, es hat teure italienische Restaurants mit allem drum und dran, mit Leibwächtern. Und, also dort ist man wirklich aktiv daran, am Verdrängen, dass der Krieg existiert.
Aber es sind ja Leute im Krieg, also auch Leute aus diesen Regionen, und Leute sterben jeden Tag, in dem Moment wahrscheinlich sterben Leute. Also ich meine, auch du bist jetzt wieder da in der Schweiz, also du beschreibst das so fast schon wie die Schweiz, so ist Odessa oder Dnipro oder Kiew. Ist das so?
Nein, es ist ein Land im Krieg, aber es gibt Gebiete, wo es sehr friedlich ist. Und es gibt die Gebiete, wo gekämpft wird. Und es ist eben auch ein bisschen ein Unterschied. Und ich nehme an, das ist in Russland ein bisschen ähnlich, weil es sind ja Freiwillige, größtenteils Freiwillige, die kämpfen. Bei den Russen, oder? Für Geld. Und bei der Ukraine gibt es zwar die Einberufenen, die Wehrpflichtigen. Viele von denen werden vielleicht trainiert einmal eine Woche oder ein paar Tage und gehen dann wieder heim. Und unter denen sind es solche, die darauf bestimmt, dass sie an die Front wollen kämpfen wollen. Und die machen das dann auch. Und andere sind mehr so in Logistikeinheit. Aber es gibt eigentlich kaum der Fall, dass man Leute von der Strasse nimmt und sagt, du musst jetzt an die Front. Mhm. Also es sind eigentlich auf beiden Seiten größtenteils Freiwillige.
Aber wie ist der Widerstandswille? Wie empfindest du das jetzt nach ein paar Monaten? Weil du bist am Anfang schon da gewesen, hat sich da etwas verändert?
Ich bin einfach ein bisschen mehr im Land umeinandergekommen und habe mehr Kontakt gehabt, auch zu Leuten, die russlandfreundlich sind. Das sind natürlich im Süden, im Osten, also dort, wo es russischsprachige sogar Mehrheiten gibt. Und dort sind das vor allem ältere Leute, die sich noch erinnern an die Sowjetunion und das irgendwie toll gefunden
haben. Was heisst russlandfreundlich? Sind sie, klar, ihre Sprache ist Russisch. Ich glaube, 30% der Bevölkerung oder noch mehr haben eine russische Muttersprache. Aber sind sie politisch dann auch auf der Seite der Russen? Hoffen die, dass die Russen kommen?
Gewisse von denen sind das. Das sieht man auch im Donbass. Also im Donbass hat es immer noch auch alte Leute, die dort, also zum Teil auch demente Leute, die nicht unbedingt wegwenden. Und es ist ja schwierig, so alte Leute, also 80 Jahre und mehr, die wegzunehmen, weil ja, das ist umkämpft, das ist gefährlich, es ist auch schwierig, die Leute zu versorgen.
Eben, der Selenskyj hat gesagt, sie sollen weggehen. Aber die gehen nicht.
Aber es wird nicht mit Zwang gemacht. Also ich habe gesehen, es kommen Ambulanzen, man versucht, die Leute zu überzeugen. Aber es gibt dann solche, die aus welchen Gründen auch immer bleiben wollen. Und bei denen ist häufig dann der Vorwurf von den anderen Ukrainern, ja, die wünschen sich die Russen zurück. Und ich habe auch mit solchen Leuten geredet. Also, nur ein junger Mann, der gesagt hat, ja, er findet die ukrainische Regierung ganz schlimm und er wäre lieber unter Russland. Aber bei den älteren Semestern ist das zum Teil offensichtlich, die reklamieren auch. Also es ist, die sind nicht einverstanden und die sagen das auch relativ deutlich. Und die Leute wissen das auch. Also es ist nicht so, dass man das nicht sagen darf.
Aber das heisst ja, man weiss, die Russen haben weltweit ihre Spionen und ihre Leute, die da als fünfte Kolonne ihres Gewerbe dort betreiben. Wahrscheinlich am meisten noch in der Ukraine ist wahrscheinlich, wenn du so sagst, am einfachsten russische Spion und Kombattanten für die andere Seite zu finden, oder?
Es wird auch immer wieder gefahndet nach so Leuten. Also es gibt dann zum Teil Ausgangssperren und dann versuchen sie die Leute, die halt mit den Russen, also mit der russischen Truppe kommunizieren, wo die Positionen von der Ukraine bekannt geben, die versuchen sie natürlich zu verwischen.
Und wie machen sie das? Können sie das machen, aufgrund, indem sie die Handys durchgehen, oder wie?
Ja, also sie hören natürlich das Handynetz ab und ich nehme an, dass sie von dem her zum Teil auch wissen, wo sie suchen müssen. Aber es gibt halt auch Razzien und also da wird nicht immer nach Menschenrecht und so, also das ist zum Teil sehr grob. Aber es gibt die Minderheit, ich weiß nicht, ob das 10% sind oder 15%, wo pro-russisch sind. Entweder weil sie das wirklich besser finden oder weil sie sagen, ja, dann ist der Krieg vorbei und unter den Russen kann man auch irgendwie leben.
Aber eben, wenn du sagst, 80-90% haben Widerstandswillen, wie ist jetzt der begründet? In erster Linie ist das Nationalismus oder einfach die Angst oder die Erfahrung mit den Russen, dass das wieder könnte kommen?
Also die meisten Leute in der Ukraine kennen andere Ukrainer, die jetzt in den neu besetzte Gebiete leben. Also da kommen auch immer wieder Flüchtlinge über, die erzählen und alle wissen ein bisschen, was in diesen Gebieten passiert. Und niemand möchte so leben, wie das jetzt im russisch besetzten Teil vom Donbass oder in Cherson, wie das dort abläuft. Also es gibt dort Folterungen, es gibt Verfolgungen, man versucht Leute mit Geld und Versprechungen dazu zu bringen, eben zu kollaborieren, also zum Beispiel als in der Behörde, in der russischen Behörde zu arbeiten. Man gibt eine russische Pass, aber das ist ein Leben, das glaube ziemlich schwierig ist, wo sehr viel mit Gewalt auch konfrontiert wird und natürlich auch die ganze Korruption beziehungsweise einfach das Stehlen von Privateigentum, von den Weizenämtern und so weiter. Also ich meine, die Gebiete werden jetzt wirtschaftlich ausblutet und dort, wo die Russen zum Beispiel im Donbass, die Popasna, Severodonetsk und so, die Städte, die sie erobert haben, das sind ja zerstörte Städte und es gibt kein Willen zum Wiederaufbau. Das bleibt den anderen Ukrainer im Westen, in Kiew, in Odessa ja nicht verborgen.
Aber wie lange wird der Widerstandswille noch so klar sein, wo man sagt, wir müssen den Krieg gewinnen?
Ich glaube, das wird weitergehen. Ich glaube, das hat sich auch durch die ganzen Massaker und durch die Raketen auf zivile Ziele in der Großstadt hat sich der Widerstandswille eher noch verstärkt. Es sind ja auch sehr viele Leute zurückgekommen. Also Duna schätzt mehr wie 2,5 Millionen von den rund 6 Millionen, die geflüchtet sind wieder zurückgekommen. Die arbeiten zum Teil, die sind in der Wirtschaft. Also man sieht auch, dass die Wirtschaft wieder ein bisschen kommt, obwohl sie natürlich riesen Einbußen gehabt hat. Also das Land funktioniert und das verstärkt natürlich auch den Willen, beziehungsweise die Überzeugung, wir können das.
Okay, also das tönt ja doch ein bisschen anders, als wir sonst den allgemeinen Eindruck haben. Merkst du den Unterschied, beispielsweise die Stimmung in Kiew gegenüber Kharkiv? Da hast du mir vorher in einem Vorgespräch gesagt, Kharkiv ist ein Harzpflaster, dort gibt es auch harte Korruption, die du selber erlebt hast.
Also Korruption gibt es in der ganzen Ukraine. Das ist nichts Neues. Aber es gibt auch in Kharkiv, das ist ja so eine Stadt, wo mindestens die Hälfte von der Bevölkerung fehlt. Das sieht man. Es sind viele Geschäfte sind zu.
Das ist ja stark gebombt worden.
Das wird eigentlich, also wie ich dort sehe, jede Nacht sind also grosse Raketen. Das ist nicht einfach so kleines Zeug, sondern grosse Raketen explodieren. Das haben wir in der ganzen Stadt gehört. Zum Teil hat man auch genau gewusst, am 5 Uhr morgens rebelt es und dann geht es eine halbe Stunde und dann ist wieder gut. Und das führt zu einer gewissen Verbitterung, aber es führt auch zu einem Kampfwillen, weil die Leute gehen dann wirklich auf die Strasse, sie gehen das aufräumen, sie gehen die Verletzten aus der Ruine ziehen. Und es gibt, also das habe ich jetzt in der ganzen Ukraine eigentlich erlebt, es gibt immer den Willen, den unbedingten Willen aufzuräumen, wenn irgendetwas kaputt gemacht worden ist. Und die Strasse frei zu machen und es wird bützelt. Ah, es wird
also überall, die Leute, also ohne dass sie da irgendwie aufgeboten werden, die machen das aus eigener Initiative.
Also es hat natürlich die Profis, die Feuerwehr, der Katastrophenschutz und so weiter, aber die kriegen immer auch Unterstützung von Zivilisten. Also da hat man dann alte Frauen, die kommen die Strasse fegen. Also es ist wirklich unwahrscheinlich, in den wirklich fast entvölkerten Gebieten im Donbass hat es immer noch Putzequipen von der Stadt, Putzekippen, wo der Hauptplattform Rothaus sauber, obwohl da eigentlich gar niemand mehr ist. Es ist wirklich, ich glaube, das ist viele Zivilisten, die nicht können oder nicht wollen an die Front kämpfen, die wollen irgendwie beitragen und das ist dann ihr Beitrag.
Also, aber die Situation ist ja ganz extrem eben mit diesen Bombardierungen von zivilen Gebäuden und mit so vielen zivilen Opfern. Ich habe jetzt gerade letzte Woche gelesen, dass in der Welt von Putin gibt es zwei Arten von Leuten, mit denen er sich auseinandersetzt. Einerseits Find und andererseits Verräter. Find, das ist USA, das ist NATO. Verräter, das sind die eigenen Leute im eigenen Land oder eben auch die Ukrainer. Und die müssen noch viel härter bestraft werden als die Find. Meinst du, das ist richtig?
Also ich glaube schon, dass man das offizielle Russland die Ukraine als Verräter sieht, also die Widerstand leisten. Und darum behandelt man auch die Kriegsgefangenen so schlecht und darum schlägt man eigentlich immer wütender zurück. Also wir haben das jetzt noch nicht gesehen, wie sie auf Krim werden reagieren, auf den letzten Angriff der Ukrainer. Aber da wird es sicher Vergeltungsaktionen geben. Es sind nicht immer gegen zivile Ziele. Es sind häufig militärische Ziele in der Gegend, in der Nähe, und die Raketen sind halt einfach so unpräzise, dass sie dann eben einen Supermarkt treffen, wie die Traktorenfabrik nebendran. Und das wird, ich glaube, im Westen zum Teil ein bisschen falsch wiedergegeben, weil sich niemand wirklich die Mühe macht, zu schauen, könnte es dort ein militärisches Ziel haben. In Kiew habe ich das mal erlebt, das war ganz offensichtlich. Da haben die Raketen neben auf und neben einer Waffenfabrik eingeschlagen, haben Zivilisten getötet. Aber es ist offensichtlich, dass das Ziel eigentlich die Waffenfabrik war.
Eben, Amnesty International hat ja gesagt, dass unter anderem eben die Ukrainer ihre Artilleriegeschütze in zivilen Gebieten haben. Und das hat dann zu einer Rüge von Amnesty International geführt. Grosse Aufregung, weil auch in einem Artikel von der NZZ am letzten Freitag haben wir gesagt, wo sollen denn die Ukrainer ihre Geräte aufstellen? Die können nicht eine freie Feldschlacht machen gegen die Russen, sondern sie sind natürlich in zivilen Gebieten. Und dann ist das einfach ein Teil des Risikos. Wie beurteilst du das, Kurt?
Also ich habe jetzt nie erlebt, dass Geschütze in zivilen Gebieten aufgestellt worden sind. Die Geschütze, die ich gesehen habe und die ich gehört habe, sind immer irgendwann in den Weizenfeldern drin gewesen. Das sind auch zivile, das sind natürlich auch zivile Gebiete. Aber es ist, ich habe das jetzt nie gesehen, dass das direkt neben einem Spital oder so gemacht worden ist.
Eben, aber Amnesty International hat das aber, so beschrieben.
Es ist so, dass zum Beispiel Schulen werden benutzt vom Militär. Und da muss man einfach ganz klar sagen, die Schulen sind leer, weil die Kinder sind geflüchtet, die sind bei uns im Westen. Es hat kaum noch Kinder in diesen Kriegsgebieten. Und dann sind die Schulen leer und dann gehen dort Soldaten zum Teil rein. Das stimmt und das ist aber auch legal, das ist auch nach Kriegsrecht, ist das erlaubt. Nur kann man dann natürlich, wenn man ukrainische Propaganda ist, kann man sich nicht beschweren, wenn die Russen Schulen beschießen. Weil die Russen wissen nicht immer, in welchen Schulen hat es jetzt die Soldaten und wo nicht. Und ich meine, in Kharkiv werden alle Schulen werden angegriffen. Mhm. Und das ist natürlich ein Folge von dem, was die Ukrainer machen. Aber auf der anderen Seite ist eben, ich habe das schon in Syrien gesehen, dort sind Rebellen auch in die Schulen, in die Lehren rein. Was sollen sie denn sonst machen?
Eben, also meine, sonst müsste der Vorwurf von Amnesty International oder deren Vertreter in diesem Gebiet ist falsch und ist eine falsche Beschuldigung, die da gemacht worden ist, weil die Ukrainer wahrscheinlich gar keine andere Möglichkeiten haben, ihre Kriegsführung durchzuführen.
Ich würde sagen, es ist teilweise falsch. Es gibt sicher Fälle, wo die Ukrainer das falsch machen und vielleicht auch ganz bewusst sich einnisten in zivile Gebiete. Also ich war auch bei Einheiten, die haben einfach in einem Dorf gewohnt, mit den Bauern zusammen. Die Bauern haben ihnen auch Milch gebracht und Essen gebracht. Und dann liegt in der Natur von der Sache, wenn die Einheit angegriffen wird, leiden auch Zivilisten. Aber man muss einfach ganz klar sehen, dort, wo gekämpft wird, zum Beispiel im Donbass, sind die Städte leer. Ich bin in Bachmut und ich habe dort also eine Handvoll Zivilisten gesehen und der Rest ist Militär. Die Stadt ist leer. Also wenn sich dort Soldaten irgendwann einnisten, dann kann man nicht sagen, oh, dann werden zivile Ziele bombardiert, weil es hat dort keine Zivilisten mehr. Und die Ukrainer geben sich alle Mühe, Zivilisten zu evakuieren. Aber sie brauchen keinen Zwang und keine Gewalt. Also zumindest nicht so, wie ich es erlebt habe.
Eben, Bachmut, das ist offenbar die nächste Stadt. Du hast ja gesagt, Severodonetsk und Lysychansk, das ist ja während einer Woche in der News gewesen. Die haben es dann irgendwann einmal eingenommen. Und jetzt kommt die Bachmut dran, bevor dann vielleicht eventuell Kramatorsk dran kommt. Meinst du, das arbeitet jetzt draussen? Du hast dort, glaube ich, die Befestigungsanlagen von der Ukraine angeschaut. Wie sehen die aus?
Ja, gerade südlich von Bachmut, das ist eigentlich die alte Front noch von 2014. Also dort hat es mehrere Linien immer wieder verschoben, mit Minenfeldern geschützt. Das ist extrem schwierig. Dort, wo sie jetzt von Osten hergekommen sind, also Severodonetsk und so weiter, dort hat es das so nicht gehabt, dort hat es Neustellungen gehabt. Aber südlich von Bachmut, also ich meine, da sind sie auch nicht wirklich vorangekommen.
Aber es heisst gerade in den letzten Tagen, ja doch, sie haben ein bisschen wieder Fortschritt gemacht. Und man hat das eben vorher eben auch gehört bei Severodonetsk, bis sie es dann eingenommen haben. Dauert es einfach länger, kommen die Russen dann trotzdem irgendwie nach Bachmut in der nächsten Zeit? Was meinst du?
Ich glaube es nicht, weil die Ukrainer sind mittlerweile sehr viel stärker geworden. Sie haben moderne Artilleriegeschütze, die den russischen Hochhaus überlegen sind. Und die Russen haben mittlerweile sich aus der Gegend von Bachmut, also sie haben die russischen Einheiten nach Cherson und auf Krim verlegt und nach Saporizhia, also dort, wo es ein Atomkraftwerk ist. Und in der Nähe von Bachmut kämpfen jetzt vor allem die Rekrutierten aus Donetsk und Luhansk, also eigentlich die, die schon lange unter russischer Besatzung leben. Wo das
und
zum
die
Teil
sterben
erwähnt.
Zum Teil in grosser
genau.
Zahl.
Ja, und ich, also, der Vormarsch hat sich so verlangsamt, dass man nicht wirklich sich vorstellen kann, dass sie Bachmut oder die anderen wichtigen Städte dort erobern. Im Gegenteil, die Ukraine, also wie ich dort gesehen bin, haben sie nördlich von Slowjansk, plötzlich haben sie irgendeine Lücke gefunden in der Front und sind dort reingestossen und versuchen jetzt Isium, das ist nördlich von dieser Region, also nördlich vom Donbass.
Eine Stadt, wo die Russen ganz am Anfang rein, relativ tief innerhalb vom ukrainischen Territorium.
Genau, ein ganz wichtiger Hub, also ein Verkehrsknotenpunkt am Fluss und. Also es sieht
dass
sehr danach aus.
Isium würde zurückerobern, meinst du?
Also, ich sage mal so, dass sie werden es wollen versuchen zu belagern. Das ist, glaub, und dort haben also die Ukrainer innerhalb von wenigen Tagen sind sie mehrere Kilometer vorgerückt.
Und sagen wir die Befestigungsanlagen, du hast sie im Frühling gesehen und hast sie jetzt gesehen von den Ukrainern. Ist da etwas gemacht worden?
Ja, die Ukrainer sind immer dran, ihre Stellungen auszubauen. Also das ist wirklich, das habe ich jetzt so noch in keinem Krieg, den ich gesehen habe, erlebt. Also die sind immer dran, die bauen Tunnels. Und da hat es also wirklich, also Labyrinth, wenn man sich da nicht auskennt. Das ist sehr gut gemacht. Und es ist eben nicht nur eine Linie, sondern es sind x Linien. Sie können sich zurückziehen von einer Linie auf die andere. Und das ist genau das, was sie im Donbass machen. Sie kämpfen nicht zu lange, sie wollen ihre Truppen nicht verheizen. Sie wollen den Russen möglichst viel Verlust beibringen. Und wenn es dann zu heiß wird, ziehen sie sich zurück. Und dass sie das eben in Severodonetsk, wo auf der falschen Seite vom Fluss ist, dass sie das dort haben können. Das ist wirklich eine militärische Meisterleistung, jeweils rechtzeitig können abzuziehen, bevor man belagert wird. Und die Russen haben es jetzt nie mehr geschafft, so eine Situation wie in Mariupol herbeizuführen, wo sie eben eine ganze Stadt, wo sie Tausende von Soldaten und Milizionären von den Ukrainern können belagern und am Schluss können vernichten oder gefangen.
Machen wir kurz eine musikalische Pause. Bei mir ist der Kurt Pell da. Er ist längere Zeit und mehrfach in der Ukraine gsi, das ist der Doppelpunkt. Zurück aus der Ukraine. Wie kann man sich dann bewegen? Also kann man frei umfahren im ganzen Land? Wenn du sagst, du bist in diesen Befestigungsstellen dort im Donbass und so, kannst du dort einfach hingehen? Kann man das als Reporter?
Das ist ganz unterschiedlich. Es gibt Gebiete, da kommt man nur rein, wenn man entweder Begleitung hat, militärische, oder wenn man das Passwort kennt an der Strassensperre. Und was wir gemacht haben, ist, wir haben uns zuerst begleiten lassen von irgendwelchen Leuten, die wir kennt haben, die Beziehungen hatten zur Armee oder zur Miliz. Und in gewissen Gebieten, also zum Beispiel zwischen Mykolaiv und Cherson im Süden, haben uns die Strassensperre, also die Leute an der Strassensperre mit der Zeit gekannt und dann haben wir einfach frei uns dort können bewegen. Und das ist natürlich sehr, sehr angenehm gewesen.
Du bist mit dem Auto rumgefahren, hast einen Fahrer gehabt, wenn du sagst, mir.
Nein, ich bin selber gefahren.
Du bist selber gefahren?
Ich bin meistens selber
wenn du sagst, mir, wer ist denn noch im Auto gewesen?
Ja, noch einen Kameramann gehabt.
Aha, gut, okay.
Also wir haben uns auch abgewechselt beim Fahren. Also am Anfang haben wir einen jungen Ukrainer dabei gehabt, Das war aber nicht ganz einfach, weil er eher ängstlich war und auch immer versucht hat, uns ein bisschen so zu zensieren und ja, quasi eigentlich wie ein selbsternannter Propagandabegleiter. Oder? Und das haben wir irgendwie nicht gebraucht und sind dann irgendwann sind wir dann los geworden. Und dann ist es eigentlich richtig gut geworden, weil dann haben wir sehr frei uns können bewegen. Und einfach dort, also ich meine, wir müssen dumm sein, einfach an die Front zu fahren. Also da braucht es dann schon jemanden, einen, der sich lokal einfach auskennt und auch die Strassensperre kennt. Und dann natürlich nimmt man dann jemanden mit und fragt und braucht auch manchmal eine Bewilligung.
Bist du denn mal in eine Situation gekommen, wo wirklich, man hört wahrscheinlich aus der Ferne hier und da die Artilleriegeschosse, wo es dann ein bisschen nachgekommen sind?
Also das Nächste war 300 Meter. Also,
ja, immer, das ist klar. Ja, das kann ein Zufallstreffer. Ja,
das ist klar. Also wir sind auch mal wirklich in der vordersten Linie gesehen, in der Nähe von Isium. Und da hat man also die Russen gesehen auf der anderen Seite, also ihre Stellungen, beziehungsweise sie sind zum Teil auch in Häusern drin gesehen. Und dort haben die schon mal mit Minenwerfen und so geschossen. Man hat Drohnen gehört, aber es war jetzt nie gewesen, dass man direkt auf uns geschossen hat.
Also, aktuell müssen wir noch sagen, was jetzt passiert ist. Letzte Woche der Angriff auf den Stützpunkt in der Krim. Wie beurteilst du das? Man weiss ja noch zu wenig. Die Russen haben gesagt, es sind Zigaretten irgendwie weggeht worden und darum sei da ein Feuerchen ausgebrochen. In einer Zeit, wo man natürlich Satellitenaufnahmen hat, ist das ein bisschen peinlich, oder? Wieso kommen die Russen in solchen Situationen auf so irre, dumme Erklärungen, die überhaupt weder eine Glaubwürdigkeit hat, noch irgendwie gescheit gelogen ist?
Sie sagen natürlich schon seit Monaten, dass es immer ein Verstoß gegen Brandschutzvorschriften war. Also auch wenn das Flaggschiff von der Schwarzmeerflotte untergeht, oder, dann sind es alles solche Sachen. Und der Stützpunkt auf der Krim ist ja auch ein Stützpunkt von der Luftwaffe von der Schwarzmeerflotte. Also es war nicht die normale Luftwaffe gewesen. Und wahrscheinlich haben die Ukraine auch genau das wollen, nämlich die Flugzeuge, möglichst viele von denen zu zerstören. Und bedeutend ist es aus mehreren Gründen. Ich meine, Krim ist annektiert von Russland. Also aus russischer Sicht ist das jetzt russisches Staatsgebiet. Und das russische Staatsgebiet wird ja auch mit Nuklearwaffen verteidigt, angeblich. Also das ist jetzt aus Sicht der Russen ein ganz klarer Angriff auf ihr Territorium. Die Ukraine sehen das zu Recht anders, weil die Krim ist völkerrechtlich ukrainisch. Und alle militärischen Basen auf der Krim, und die ist extrem wichtig für den Krieg im Süden, der ganze Nachschub kommt über die Brücke von Kertsch aus dem Osten auf die Halbinsel Krim und dann dort über den Dnieper über, also nach Cherson. Also darum ist die Krim ist der Angelpunkt des Krieges im Süden. Und wenn die Ukraine das jetzt schaffen, mehr als 200 Kilometer hinter der Front bei Cherson einen Flugplatz anzugreifen und offensichtlich haben sie eine größere Zahl von Flugzeugen zerstört. Man sieht ja auch auf den Satellitenbildern, es ist ein bisschen schwierig, das zu interpretieren. Man sieht größere Krater, man sieht aber auch kleinere. Und man weiss nicht recht, sind die kleineren von Streubomben, sind die kleineren von Munition, die explodiert ist. Also es ist schwierig, die Satellitenbilder zu interpretieren, was da genau passiert ist. Aber offensichtlich sind also der britische Geheimdienst schätzt, mindestens 8 Kampfflugzeuge sind zerstört worden. Wahrscheinlich viel mehr, weil auf den Satellitenbildern sieht man auch Flugzeuge, die ganz aussehen. Aber bei dem Feuer und bei den Explosionen, die es dort gegeben hat, ist unwahrscheinlich, dass da noch irgendetwas funktioniert in diesen Flugzeugen. Also das ist wirklich.
Aber was bedeutet das? Ich meine, jetzt geht man auf Krim und andererseits weiss man nicht, wie ist das passiert. Aber man hat noch nicht können feststellen, ist das wirklich Cruise-Messer von ganz weit weg oder sind es eventuell so Special Units gewesen und Partisanen, die das gemacht haben? Wie beurteilst du das?
Also ich halte es für sehr unwahrscheinlich, dass Partisanen oder Soldaten dort ane sind. An einem Flugplatz ist gut geschützt, da kommt man nicht einfach so rein. Und wenn man sich die Videos von diesem Angriff anschaut, also sind die Explosionen sind kurz nacheinander, also eher wahrscheinlich, dass es irgendwelche Raketen oder Cruise-Missiles
sind. Aber das wäre dann über 200 Kilometer weit. Ja. Und das haben sie ja nicht bekommen, die Amerikaner. Die Amerikaner haben genau gesagt, wir wollen nicht, dass sie russisches Territorium angreifen, weil sie sagen, eben, es gibt eine neue Gefahrenstufe. dann müssten das eigene Raketen gewesen sein. Kann man das zutrauen, der Ukraine, ja, dass sie so etwas entwickeln?
Also sie haben ja auch die Moskva mit eigenen, mit den Neptun-Raketen, das sind jetzt Landschiff-Raketen, haben sie die Moskva versenkt. Und sie haben durchaus auch so Mittelstreckenraketen, Eigenentwicklungen, die heissen Grom. Und die Ukrainer sagen ja so durch zwischen den Zielen, dass sie diese Raketen eingesetzt haben. Die Frage ist nur...
Aber Sie sagen es nicht offen. Und warum sagen Sie es nicht? Haben Sie wirklich das Gefühl, das könnte politisch Problem geben? Oder wenn es die Öffentlichkeit, der Zelensky sagt, man sollte überhaupt nicht viel reden über die Operation etc. Je weniger, desto besser. Wenn die auch die Russen irgendwie noch in der Unsicherheit belassen?
Natürlich, weil wenn man weiss, was für Waffen sind, kann man allenfalls auch Gegenmittel, Gegenmassnahmen ergreifen. Und das ist schon bei dem Angriff auf Snake Island ist das entscheidend gewesen. Nicht nur, welche Waffen am Schluss die Zerstörung anrichten, sondern was vorher passiert ist, mit welchen Waffen, mit welchen Fake-Drohnen man die russische Luftabwehr getäuscht hat. Auch bei diesem Angriff auf die Moskwa sind wahrscheinlich Drohnen, also die Ukrainer machen dann einfach so billige Drohnen, wo sie einfach mal losschicken, um die Radar von der Russen, also um die Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Da kommen 20 Drohnen, also ganz billige, einfach ganz einfach mit einem Tank und gerade ausfahren, also gerade ausfliegen. Und irgendeine von diesen Drohnen ist dann eben eine echte, die bewaffnet ist, zum Beispiel. Und auf der Krim haben sie wahrscheinlich, weil dort hat es wirklich die modernste Fliegerabwehr von der Russen, haben sie wahrscheinlich zuerst, also das weiss man auch, dass sie zum Teil HIMARS-Raketen benutzt haben, um Radargeräte zu zerstören.
Also HIMARS sind eben die besten und am effizientesten eingesetzten Waffen, die die Amerikaner geliefert haben.
Ja, aber die haben nur eine Reichweite von 70 Kilometern. Also mit ihnen haben sie gewisse Stellungen können im Vorfeld angreifen.
Aber
haben
nicht auch, die Basis.
Aber die Amerikaner haben eben auch so Anti-Radar-Raketen geliefert, wo wir jetzt auf der MiG-29 und der Sukhoi-27 von den Ukrainer irgendwie montiert haben. Also die sind da sehr kreativ, weil die sind ja nicht kompatibel, die Flugzeuge mit den Raketen. Aber offensichtlich hat man mit den Anti-Radar-Raketen Radarstellungen von den Russen angegriffen, bevor man dann den grossen Angriff auf den Flugplatz
hat. Also es hat ja grosse Bedeutung, natürlich politisch, aber auch psychologisch. Übrigens Thomas Fassbender, er ist Autor bei der Weltwoche, ehemaliger Propagandist bei RT, im russischen Propagandasender, der schreibt, dass wird passieren, dass der Putin mit atomaren Waffen da wird eingreifen. Oder er sagt, Putin wird Krim auch atomar verteidigen.
Das ist die typische russische Propaganda, die versucht, Panik im Westen zu schüren, auch mit diesen angeblichen Angriffen auf das Atomkraftwerk von Saporizhia. Damit will man einfach die Angst schüren und die Ukrainer bzw. ihre westlichen Unterstützer davon abhalten, solche Sachen zu machen. Dass man irgendwie sagt, dass man im Westen sagt, nicht Ukraine, also die Krim ist quasi russisches Territorium, das dürfen wir nicht angreifen. Und das haben zum Beispiel die Amerikaner ganz klar gesagt. Ihnen geht es darum, dass es alte russische Territorium, also vor 2014, nicht angegriffen wird. Aber die Krim ist ein legitimes Ziel. Und man muss einfach auch nochmal sagen, hier...
Für die Amerikaner oder für...
Für die Amerikaner auch.
Also aber nicht also, wenn ich sage, für die Ukraine.
Militärische Ziel. Und das ist eben schon ein grosser Unterschied zwischen den russischen Attacken, wo immer wieder auch viele Zivilisten umkommen, und bei den Ukrainern, ich will nicht sagen, dass dort keine Zivilisten umkommen, aber man hat den Eindruck, den starken Eindruck, dass die Ukrainer sich bemühen, nicht Zivilisten zu treffen. Also es sind ja auch wahnsinnig teure Waffen. Also so eine HIMARS-Rakete kostet um die $160,000. Die benutzt man nicht, um irgendein Spital oder eine Schule zu zerstören, sondern da wird man ein militärisch wertvolles Ziel angreifen.
Aber was meinst du jetzt politisch, was wird jetzt da passieren? Eben, also es ist auch prestigemäßig natürlich für die Russen, eben nach dem Untergang von der Moskwa, jetzt das, der Angriff auf die Flugwaffenbasis auf der Krim ist der zweite grosse Gegenschlag. Was werden sie machen?
Sie werden wahrscheinlich weiterhin ukrainische Städte angreifen. Also ich nehme an, dass es einen grösseren Angriff wird geben. Aber ich habe das ja gesehen. Ich habe jetzt schon x so Angriffe oder bei den hier und habe mir das angeschaut. Ich meine, das ist ein Tropfen auf einen heissen Stein. Das sind grosse Städte. Die Raketen verfehlen häufig ihr Ziel. Also ich glaube, der militärische Wert von solchen Terrorangriff ist ziemlich klein. Hingegen, was die Ukrainer jetzt auf der Krim machen, Krim ist die Nachschubbasis für die Südfront und dort machen sie systematisch alles kaputt, was die Russen brauchen, um Gegenoffensive
zu machen. Machen sie das auch mit Partisanen? Hast du da irgendwie auch etwas gesehen oder gehört? Oder eben so Special Forces, wo sie so agentenmässig die Leute da reinfiltrieren? Oder was hast du?
Also gehört habe ich viel. Die Partisanen gibt es, die machen auch Flugblätter und die warnen Kollaborateure. Es hat zum Beispiel kürzlich einen Angriff mit einer selber gebastelten Kamikaze-Drohne auf einen von diesen Kollaborateuren in der Nähe von Kherson gegeben. Also da läuft sehr viel. Ich glaube aber, dass die Bedeutung der Partisanen vor allem da ist, dass sie sagen, jetzt sitzen sie da, jetzt haben sie dort eine Radarstellung aufgebaut. Das ist ja jetzt in diesem Krieg, das ist alles sehr fluide. Es wird ja nicht einfach an einem Ort wird eine Flugabwehrstellung eingerichtet und dann bleibt die dort die nächsten zwei Monate. Mhm. Sondern beide Seiten machen das, die werden andauernd verschoben, weil man sieht die auf den Satellitenbildern, die haben natürlich eine Radarabstrahlung, die Geräte, die kann man orten. Also müssen die ganze Zeit sich bewegen und dann sind eben Partisanen oder auch Zivilisten, die mit den Ukrainern zusammenarbeiten, ganz wichtig, um die Informationen zu liefern. Und das ist auch offensichtlich, die Ukrainer scheinen genau zu wissen, wo die Russen sitzen und darum können sie dann auch die Basen so gut töpfen.
Partisanen gibt es immer in anderen Kriegen, vor allem gegen grosse Mächte im Zweiten Weltkrieg, auch natürlich an anderen Orten, zum Beispiel in Italien. Und von dort, man macht kurz Musik, kommt das Lied.
Stamattina mi sono alzato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Stamattina mi sono alzato e ho trovato l'invaso, oh partigiano. Portami via, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 partigiano, portami via, che mi sento di morire. E se io muoio da partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 e se muoio da partigiano, tu mi devi seppellire e seppellire lassù in montagna. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Seppellire lassù in montagna sotto l'ombra di un bel fior. Tutte le genti che passeranno, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 e le genti che passeranno ti diranno che bel fior. E questo è il fiore del partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 questo è il fiore del partigiano morto per la libertà. Questo è il fiore del partigiano morto per la libertà. Questo è il fiore del partigiano morto
per la libertà. Per me è Kurt Pell da. Wo wir am Anfang geredet haben, als der Krieg ausgebrochen ist, hast du mal gesagt, ja, das kann Monate dauern, vielleicht sogar Jahre. Dann habe ich gesagt, was? Hat das nicht können glauben? Was sagst du jetzt heute?
Also auch die meisten Ukrainer, die ich kenne, gehen jetzt davon aus, dass das noch ein Jahr oder zwei wird dauern. Also die Euphorie nach der gewonnenen Schlacht um Kiew, dass wir das in ein paar Wochen, ein paar Monaten können, beenden können, die ist vorbei. Das hat auch damit zu tun, dass die Russen es wieder erwarten geschafft haben, ohne eine Generalmobilmachung genügend Leute zu finden, die für Geld bereit sind, in der Ukraine zu kämpfen. Die Russen haben ein grosses Personalproblem. Sie haben auch ein Waffenproblem. Ihre Waffen sind alt, schlecht gewartet. Aber sie haben es wieder erwartet. Also die meisten westlichen Experten haben gedacht, ihnen gehen jetzt wirklich die Infanteristen aus. Und das ist bis jetzt noch nicht passiert. Also Russland kann den Krieg weiterführen.
Und der Ukraine, wie ist der Nachschub dort? Also ich meine, wir sind jetzt mitten im Sommer, aber man redet jetzt schon vom Winter. Haben die Ukraine die Möglichkeit, im Winter zum Beispiel eben zu heizen, Strom zu haben, etc., um das auch auf dieser Seite Nahrungsmittel zu haben und um auf dieser Seite das Ganze durchzustehen?
Also Der Nachschub ist das eine. Ich meine, der kommt aus dem Westen, vor allem aus Polen, aber mittlerweile kommt, glaube ich, auch recht viel über die Südroute, über Rumänien rein. Die Nahrungsmittelsituation ist nochmal eine andere. Also die Ukraine ist ein riesen Produkteur, ein Produzent von Nahrungsmitteln. Also die exportieren ja auch. Also dort sehe ich wenig Probleme. Aber das Gas ist russisches Gas. Und praktisch alle Häuser heizen mit Gas. Warmwasser ist mit Gas. Und das wird der Winter wahrscheinlich nicht mehr so sein. Letzten Winter
habe also, ich noch... Kann man sich da vorbereiten?
Ich habe nie etwas Offizielles gesehen, dass man da etwas macht. Ich weiss nicht, ob der Westen dann irgendwie Gas in die Ukraine pumpt, ob das überhaupt möglich ist. Aber ich glaube, die meisten Leute stellen sich auf einen kalten Winter ein.
Mhm. Und waffenmässig sieht man das? Also, du hast mir mal erzählt, wie die Strassen sind voll. Also, da fahren ununterbrochen Lastwagen mit Waffen, Panzer hin und her, also vor allem hin. Und werden die dann nicht angegriffen aus der Luft? Ich meine, die Russen haben ja Flugzeuge.
Das ist wirklich das Verrückte. Also das sind ja, also zum Teil sind es richtige Autobahnen. Und da hat's, also wenn man da ein bisschen umeinander fährt, sieht man in ein, zwei Tagen locker Hunderte von Sattelschlepper, Lastwagen. Die haben zum Teil auch zivile Güter. Man sieht da nicht, was die geladen haben. Plus natürlich die Militärlaster, die Tieflader mit den Panzern, mit den Panzerhaubitzen. Die fahren dann jeweils in beide Richtungen. Man weiss nicht recht, bringen sie kaputte Panzer nach Polen, um die reparieren zu lassen, oder bringen sie Panzer an eine andere Front. Aber es ist auf allen Strassen ist ein Regenverkehr und es ist keine Interferenz von den Russen. Also ich habe in diesen 5 Wochen kein einziges russisches Flugzeug gehört und auch keins gesehen. Aber 2 ukrainische habe ich gesehen. Und noch im März, also in Kharkiv, sind jeden Tag Flugzeuge am Himmel gesehen.
Und warum ist das so?
Weil die ukrainische Flugabwehr, die ist immer schon gut gewesen und ich nehme an, dass sie mit westlichen Anti...
Also die Russen getrauen sich gar nicht mehr dort einzugreifen.
Aber wenn man die Videos von den russischen Piloten anschaut, ist das häufig so, dass sie mit ihren Helikopter in die Nähe von der Front fliegen und dann machen sie so einen Steigflug und schießen ihre Raketen im Bogenschuss ab. Also ich meine, ich habe jetzt wirklich schon viel gesehen im Krieg, aber so etwas habe ich noch nie gesehen. Übrigens machen es die Ukrainer auch so mittlerweile. Also man riskiert einen teuren Helikopter und vor allem die teuren Piloten, die Ausbildenden, riskiert man nicht und macht aus einem Helikopter, also aus einem Kampfhelikopter, eigentlich ein indirektes Artilleriegeschütz, was natürlich völlig ein Unsinn ist. Also, man könnte den Helikopter besser daheim lassen. Aber man macht das offensichtlich, weil beide Seiten extreme Angst haben vor der gegnerischen Luftabwehr.
Also wir sind ja angewiesen auf Informationen, wir bekommen die Informationen über von den Russen, von den Ukrainern, von Journalisten etc. Russen lügen ununterbrochen, lügen die Ukrainer auch.
Das tun sie sicher auch manchmal, aber die ukrainischen Informationen, also das funktioniert eigentlich immer nach dem gleichen System. Man hört, also ich höre etwas lokal von Kontakt, also zum Beispiel jetzt die Sache mit Isium, dass sie dort vorwärts gemacht haben, und eine Woche später, wenn es wirklich Fakt ist, bestätigt das die ukrainische Regierung. Und das geht, also die Infos sind zuverlässiger, viel, viel zuverlässiger als die russischen. Was die Ukrainer allerdings machen, sie lassen gewisse Sachen einfach aus. Es werden die eigenen Verluste werden nicht kommuniziert, aber sie geben zu, wenn sie eine Stadt verloren haben, das machen sie. Aber viele andere Sachen, da bleiben die Fragen offen. Was ist mit den vielen russischen Kriegsgefangenen passiert? Was ist eigentlich mit den ukrainischen Panzern? Man sieht die Panzer, auch sehr viele erbeutete russische Panzer sind darunter, zum Teil noch mit dem Anstrich von den Russen, mit der Nummer. Ja, ja.
Also aber wieso weiss man denn, dass das ukrainische sind? Ist das nicht das Problem, dass sie dann auf die eigenen Panzer schiessen?
Also ich habe es auch nicht ganz verstanden, aber ich habe solche ganze Verbände gesehen, noch im russischen Anstrich, dann haben sie einfach eine ukrainische Flagge oben drauf. Aber die ukrainische Panzerwaffe, das ist für mich noch so ein Buch mit 7 Siegeln, weil sie haben jetzt mehrere 100 Panzer vor allem auch aus Polen bekommen, aber das sind auch alte sowjetische Modelle.
Aber aus Deutschland nicht? Hast du die gesehen? Weil man weiss noch nicht so recht, was die Deutschen liefern. Sie sagen immer, sie liefern und sie liefern. Und
also ein paar sind sicher eingetragen.
Ein paar. Jetzt nach einem halben Jahr.
Ja. Aber die sind sehr beliebt bei den Ukrainern, weil die so schnell schiessen.
Ja. Also eben, es geht dann eben um Informationen, zum Beispiel im Gefangenenlager Olenivka. Dort ist etwas passiert. 50 tote ukrainische gefangene Soldaten, vor allem aus dem Azov-Regiment, wo von den Russen natürlich als Hardliner, als Neonazis bezeichnet worden sind. Und die haben gesagt, das seien die Ukrainer gewesen, die getötet haben. Und die Ukrainer sagen, also Unsinn. Und auch Bilder, die man da gesehen hat, deuten auf etwas anderes hin. Aber man lässt niemanden hin, der das neutral anschauen kann. Auch nicht die IKLK, die eigentlich solche Kriegsgefangene nach internationalem Recht können besuchen können. Die sind dann nicht angelassen worden. Wie beurteilst du das?
Also erstens ist ja das Gefangenenlager nur wenige Dutzend oder vielleicht 20 Kilometer von der Front entfernt gewesen. Also durchaus in Reichweite von der ukrainischen Artillerie. Das war theoretisch möglich, dass die das beschossen haben. Nur würde man das Motiv nicht verstehen, warum sollten sie das machen. Aber allein das schon ist gegen das Kriegsrecht. Man darf Kriegsgefangene nicht in Gefahrengebiet unterbringen. Und das machen die Russen jetzt schon sehr lange. Also das ist ein altes Lager, das gibt es sehr lange schon. Und offensichtlich hat man das ganz bewusst gemacht. Also das muss man einfach mal sagen, es ist nicht okay, Kriegsgefangene in der Nähe von der Front unterzubringen. Und dass man einem IKK bis heute nicht erlaubt, die Sache anschauen zu gehen und mit den Überlebenden zu sprechen. Das ist ja die grosse Frage, was ist eigentlich mit denen passiert. Dafür so einem Schweizer wie dem amerikanischen Schauspieler Steven Seagal, der lässt man dort so tun, als ob er ein Forensiker sei. Und ich meine, jeder, der das Gebäude anschaut, von dem gibt es so Videos und gibt so Fotos, der sieht, dass das nicht von außen mit einer Rakete oder mit Artillerie beschossen worden ist. Dafür gibt es einfach. Also man sieht, die Explosion, das ist nicht von außen gekommen. Und was auch immer dort passiert ist, das wissen wir nicht, aber es war sicher nicht ein HIMARS oder irgendeine Artilleriegranate.
Aber das erzählen jetzt einfach und haben das Gefühl, das kommt an. Und das hat mich jetzt überrascht. Ich habe im Spiegel einen grossen Artikel letzte Woche gelesen, eine Titelgeschichte, dass die Russen, die Bevölkerung in Russland, immer noch hinter dem Krieg steht. Und einer der Gründe ist, dass sie sagen, wir können doch nicht die Bösen sein. Weil wenn wir sagen, wir sind die Bösen, die all die schlimmen Sachen machen, dann bricht doch alles bei uns zusammen. Also muss all das gelogen sein. Es ist ja unglaublich, dass ein riesiges Land, Millionen, Dutzend, 100 Millionen Menschen auf diese Art und Weise reagiert, auf das, was da in der Ukraine passiert.
Solange sie ihr zivile Leben nicht gross beeinflusst, können sie das eben auch leicht sagen. Oder? Es ist ja dann es ist nur ein Hören sagen, der Krieg ist weiter weg. Wenn sie dann aber Ferien auf der Krim machen und am Strand sind und dann rebelt hinten dran in der Luftwaffenbasis, dann sehen die zum ersten Mal, der Krieg ist vielleicht ein bisschen anders, wie man uns das am Fernsehen in der Tagesschau am Abend erklärt.
Aber sie wollen einfach nicht die Bösen sein. Sie haben das Gefühl, wir sind ja die Besseren und der Westen, der ist ja total am Boden und moralisch ausgehöhlt. Und unsere ganze Welt, unsere russische Welt, ich habe das irgendwo anders gelesen, übrigens ein unglaubliches Buch, habe ich mir angeschaut von der Catherine Belton, Putins Netz, das zeigt den Aufstieg von Putin, von der Mafia und dem KGB in St. Petersburg, bis jetzt, was man jetzt erlebt, dass das also alles genial weitergegangen ist, dass das alles schon angeleitet worden ist und dass die Welt von einem Putin auf drei Sachen basiert. A, ein autoritäres Regime, das muss sein. Dann die Grösse vom Land, je grösser das Land ist, desto mehr Macht. Und Religion. Und die kann entweder Kommunismus sein oder dann ist es dann halt die orthodoxe Kirche. Das kann man austauschen. Auch die ehemaligen KGB-Leute, die früher Kommunisten sind, sind jetzt grosse Kirchenanhänger und so. Und dass das Basis ist und auf dieser Basis wird der Krieg eigentlich gemacht. Und das ist die Grundlage des Ganzen.
Ja, ich würde sagen, es ist eine Art Kolonialpolitik. Es ist als Kolonialreich hat schon unter dem Zar angefangen, unter der Sowjetunion hat es einfach einen neuen Namen bekommen. Und der Putin versucht jetzt, das Kolonialreich quasi zurückzuerobern. Wir haben solche Begründungen, auch zum Beispiel, wie Portugal noch ein autoritärer Staat war und das Kolonialreich hatte, also bis in die 70er Jahre. Das hat man das auch gehört, dass die es Gute machen und man hat nicht zugeben, dass die portugiesischen Soldaten Massaker anrichten und foltern. Aber das System in Portugal war damals so morsch gewesen und ich war mir jetzt eben nicht so sicher, ob bei dem, was man alles jetzt sieht, was die Russen machen in der Ukraine, ob das ganze russische System nicht extrem morsch ist und dass es so einen Krieg vielleicht eben nicht aushalten kann auf längere Zeit.
Gut, aber was dann kommt, das weiss niemand. Das kann natürlich noch viel schlimmer sein. Reden wir zum Schluss noch über Atomkraftwerk Saporizhzhia, wo ja jetzt in den US war. Das grösste Atomkraftwerk in Europa, wo die Russen ganz am Anfang schon besetzt haben. Hat dort schon Zwischenfälle gegeben, man hat die Bilder gesehen. Und jetzt ist das noch mehr im Zentrum von der Aufmerksamkeit. Wie siehst du das?
Also das AKW hat weiterhin ukrainische Experten, eine Mannschaft, die das betreibt. Das funktioniert, das AKW, und versorgt einen grossen Teil von der Ukraine mit Strom.
Aber das wollen die Russen ändern?
Ich glaube, das können sie nicht einfach so. Man kann nicht einfach so ein AKW so ganz schnell runterfahren. Und ich nehme jetzt
nein, nicht runterfahren, dass sie da wollen, Strom Richtung Krim schicken oder eben Richtung Russland.
Ja gut, dann müssten sie die entsprechenden Leitungen bauen, ja. und die anderen dann kappen. Also das ist wahrscheinlich... Ich meine, das AKW ist nicht so weit entfernt von der Front. Ich glaube nicht, dass die Russen auch jetzt rein logistisch die Kapazität haben, dort sehr viel zu ändern. Und ich glaube auch, das ist ein bisschen eine Spiegelfechterei. Das gehört eigentlich so ein bisschen in das Kapitel, man will Angst verbreiten, eben mit Nuklearwaffen oder mit Atomunfällen. Ich glaube auch nicht, dass das ein ernsthafter Zwischenfall war. Also die Bilder, die man gesehen hat, da ist irgendeine Granate oder Rakete bei einem Hochspannungsmast in der Nähe vom Kernkraftwerk eingeschlagen. Ob das jetzt wirklich so gefährlich war, egal wer es war, Absicht oder nicht Absicht. Aber ich meine, wenn jemand wirklich das AKW möchte kaputt schiessen, ich meine, das sind ja die Reaktoren, das sind ja grosse Gebäude.
Also die kann man nicht einfach so leicht kaputt schiessen. Das geht auch nicht, die sind auch geschützt. Etc. Man hat ja, glaube ich, gehört, von diesen 6 Reaktoren sind noch 2 in Funktion, 4 sind abgestellt etc. Also es ist nicht automatisch, dass dann gerade ein nächstes Tschernobyl kommt, wie das zum Teil verzählt worden ist.
Es ist, das Risiko existiert natürlich. Wenn man in einem Gebiet mit AKWs Krieg führt, dann existiert das Risiko. Aber es kann ja nicht im Interesse der Russen sein, ihr eigenes Gebiet zu versuchen. Also sie wollen
das in Risiko wird bestehen.
Ja, natürlich. Ja. Je nachdem, wo der Wind hingeht. Also das ist ja viel zu nah bei den Gebieten, wo sie jetzt besetzt haben, wo sie ein Referendum abhalten wollen.
In Kherson.
Und auch Saporizhzhia ist auch die Rede davon, dass es ein Referendum geben soll. Und natürlich wird das Referendum mit 95% Anteil...
Absolut gefälscht, wie alles, was von dir kommt. Ja.
Genau, wir werden zu Russland gehören. Also keine von den beiden Seiten hat doch ein Interesse, jetzt irgendwie das Gebiet noch automatisch zu versuchen. Das kann ich mir einfach nicht vorstellen.
Aber eben dort ist man doch in der Kampfzone. Das ist eben dort, das müsste ja dann die Hand wechseln, das Gebiet. Dass die Ukraine das müsste erobern. Das ist doch dann besonders heikel.
Ja gut, aber wenn es jetzt so weit käme, dass die Ukrainer in dieser Region eine Offensive machen, und das ist also durchaus möglich, das wäre eine zweite Möglichkeit, Cherson von hinten quasi einzunehmen. Aber dann würde sie höchstwahrscheinlich das AKW aussparen und nebenan durchstossen. Mhm. Also jetzt auf einem AKW-Gelände Krieg zu führen, das ist für beide Seiten das wäre wahnsinnig.
Aber eben, das heisst, es ist doch noch ein zusätzlicher Gefahrenaspekt in dem ganzen Bereich drin, der natürlich genährt wird, vor allem jetzt auch von den Russen, die auf die Art und Weise, wie sie es ja generell machen, auch Angst verbreiten eben von Atom, bis das von einem Atomkraftwerk kommt oder wie einem Atomschlag.
Genau, also ich meine, ein AKW kann natürlich nicht explodieren wie eine Atombombe, aber es kann, wir kennen das ja jetzt von den schweren Unfällen, und Tschernobyl ist sicher einer der schwersten gewesen. Also das will niemand, und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass ein rational agierende Kriegspartei, sei es jetzt die Ukraine oder die Russen, ernsthaft während des AKW hat.
Hoffen wir, dass die ja wirklich rational sind. Wann gehst du wieder oder gehst du wieder überhaupt? Ja, hast du irgendwelche Pläne? Was heisst klar?
Ja, nein, der Krieg, also nicht, dass ich mich freue über den Krieg, aber es ist der wichtigste Krieg seit langem in Europa.
Ja, seit dem Zweiten Weltkrieg.
Das muss man begleiten. Ja gut, also der Jugoslawienkrieg ist ja, nicht ist ganz so gross gewesen.
Nein, noch eine Dimension mehr. Oder? Ja, weil auf der einen Seite ist eine Atommacht. Oder? Ja, ja. Das ist dort nicht gewesen.
Gut, das war im Jahr Jugoslawienkrieg dann auch gewesen, wie die Amerikaner eingegriffen haben. Aber eben, bei den Amerikanern
haben wir nie
Angst. Genau, das ist eben der Unterschied. Das geht immer wieder vergessen, dass die Amerikaner eben nicht mit ihren Atomwaffen drohen. Aber eben, man muss das begleiten, man muss dort hingehen. Und ich finde, wenn ich so ein bisschen lese und sehe, was hier berichtet wird, dann muss ich schon sagen, hey, es braucht mehr Leute, die dort hingehen.
Aber wo berichtest du? Du hast angefangen eigentlich, also das war noch vor dem Krieg, im Tagesanzeiger in der Redaktion. Dort bist du nicht glücklich geworden, bist weggegangen. Hast du gesagt, ich gehe noch jemand anders an, in der Weltwoche. Die haben dich dann auch geschickt und so bist du auch mehrfach gegangen. Dort bist du auch nicht glücklich geworden. Jetzt bist du bei CA Media. Also wenn du dort nicht mehr glücklich wirst, dann hast du dann, glaube ich, keine weitere Möglichkeit mehr.
Cool. Also bis jetzt sieht es so aus, dass es sehr gut läuft bei CA Media. Also man unterstützt mich sehr bei diesen Reisen. Man ist sehr kulant, unbürokratisch. Also ich bin positiv überrascht von dem Konglomerat von Regionalmedien. Und auch was ich so von den Lesern höre, das sind jetzt ganz andere Leser wie beim Tagesanzeiger, wo vor allem natürlich in der Region Zürich. Also ich kriege jetzt so ein bisschen aus der ganzen Deutschschweiz kriege ich ein Echo. Und das ist irgendwie sehr schön. Es sind auch Zeitungen dabei, wo ich schon als ganz junger Journalist dafür geschrieben habe, oder? In der Region Basel. Also bis jetzt gefällt es mir dort sehr und ich sehe jetzt eigentlich nicht, dass ich gerade wieder müsste einen Arbeitgeber suchen müsste.
Wunderbar, so wie der Kurt Pelder. Danke vielmals, dass du gekommen bist. Sehr, sehr interessant, faszinierende Einblick hast du uns können geben, die aktuelle Situation. Es ist ein Doppelpunkt. Sein erster Doppelpunkt heute in einer Woche. Vorgesehen ist Silvia Steiner, Bildungsdirektorin vom Kanton Zürich, jetzt, wo es dann wieder losgeht mit der Schule. Was ist denn dort los? Was hat man dort im Griff und was eben eher weniger? Danke vielmals für die Aufmerksamkeit. Am Mikrofon verabschiedet sich der Roger Schawinski.
Sag mir, wo die Blumen sind. Wo sind sie geblieben? Sag mir, wo die Blumen sind. Was ist geschehen? Sag mir, wo die Blumen sind. Mädchen pflückten sie geschwind. Wann wird man je verstehen? Wann wird man je verstehen? Sag mir, wo die Mädchen sind. Wo sind sie geblieben? Sag mir, wo die Mädchen sind. Was ist geschehen? Sag mir, wo die Mädchen sind. Männer nahmen sie geschwind. Wann wird man je verstehen? Wann wird man je verstehen? Sag mir, wo die Männer sind. Wo sind sie geblieben? Sag mir, wo die Männer sind. Was ist geschehen? Sag mir, wo die Männer sind. Zogen vor, der Krieg beginnt. Wann wird man je verstehen? Wann wird man je verstehen? Sag, wo die Soldaten sind. Verstehen, wann wird man je verstehen? Sag mir, wo die Gräber sind, wo sind sie geblieben? Sag mir, wo die Gräber sind, was ist geschehen? Sag mir, wo die Gräber sind, Blumen blühen im Sommerwind, wann wird man je verstehen? Wann wird man je verstehen? Sag mir, wo die Blumen sind. Wo sind sie geblieben? Sag mir, wo die Blumen sind. Was ist geschehen? Sag mir, wo die Blumen sind. Mädchen pflückten sie geschwind. Wann wird man je verstehen? wann wird man je verstehen?
Der Radio 1 Golftag mit dem Marc Jäcki, dem Dani Wüt. Das ist ein Radio 1 Podcast. Mehr Informationen auf radio1.ch.